Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
Willkommen zu einer neuen dramatischen Folge, bei der es um Liebe und Herzschmerz geht.
Drama.
Ist schon lange her, dass wir über solche Themen gesprochen haben. Deswegen finde ich das Thema heute besonders spannend, denn es geht um die Frage, warum wir Angst haben, in unserem Fall jetzt den Mann zu verlieren, obwohl wir eigentlich ganz genau und rational wissen, dass wir nicht viel von ihm kriegen, dass das vielleicht nicht der Partner ist, den wir brauchen, wenn wir wissen, dass er vielleicht einfach nur unsere Trigger-Traumatas triggert und uns eigentlich nicht gut tut. Trotzdem gibt es so viele Momente, entweder bei uns in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart oder bei unseren Freunden, wo wir immer wieder mitbekommen und sehen, dass der Partner einem nicht gut tut und man das selber ja weiß und trotzdem will man nicht loslassen. Und da gibt es sehr viele Hintergründe, warum das so ist. Und wir dachten, wir beleuchten das heute so ein bisschen an meinem Beispiel. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht genug dramatisch ist, aber genug, um es zu erwähnen als Beispiel. Ich hatte ja neulich oder in der letzten oder vorletzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich ja jemanden kennengelernt hatte. Und es ist einfach nur eine Situationship, wie wir die beschreiben würden, noch nicht mal so weit, dass man sagt, dass man irgendwie einander sehr, sehr, sehr gerne hat oder liebt oder datet, sondern wir haben uns einfach nur kennengelernt. Und wir haben uns gut verstanden und ich denke mal, wir haben beide Potenzial in der Geschichte gesehen. Und dann ist es aber leider so, dass die Person in eine andere Stadt ausgewandert ist und wir uns jetzt seit einer ganzen Weile nicht mehr sehen. Das heißt, wir hatten irgendwie 1-2 Wochen, wo wir uns viel gesehen haben und dachten, das könnte irgendwie nett werden. Und dann gab es jetzt wieder 4-6 Wochen, wo die Kommunikation nur über WhatsApp oder Anrufe ging. Und in dieser Zeit habe ich für mich festgestellt, dass ich das so nicht mag und ich habe es von vornherein eigentlich schon gewusst. Trotzdem bin ich so ein bisschen dran geblieben, weil ich möchte auch nicht die Person sein, die aufgibt, nur weil man irgendwie ein bisschen gerade eine Entfernung erlebt und das ist in Deutschland für mich, wäre es vielleicht gar nicht mal so schlimm gewesen, aber irgendwie, irgendwas war an diesem Mann so, dass ich gedacht habe, ich mag ihn und ich würde gerne wissen, ob es ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit haben könnte. Also ich habe definitiv ganz viel Potenzial gesehen, was ich mich vielleicht sogar verguckt habe, wusste aber von vornherein, dass es eigentlich nur diese Hoffnung und Potenzial ist. Und dann sitzen wir hier und reden seit 1-2 Wochen darüber, dass die Person mir faktisch wirklich eigentlich nichts gibt. Also wir sehen uns nicht mehr und wenn wir uns sehen sollten, dann liegt es irgendwie an mir, jetzt dahin zu kommen, was ich auch nicht einsehe, weil ich nicht diejenige bin, die die Stadt oder ihn verlassen habe und 10.000 andere Gründe, warum ich nicht einsehe, dass ich mich bewegen muss und ich diejenige bin, die viel mehr Effort reingebracht hat als er und obwohl wir darüber offen und ehrlich einmal kommuniziert haben und sich das ein bisschen geändert hat und wir eigentlich versuchen, wie Erwachsene zu kommunizieren, muss ich sagen, dass die Kommunikation grundsätzlich mit ihm so schwer ist, dass das absolut abgefuckt ist.
Und die Dynamik ist halt schwierig irgendwie, ne?
Ja, ich nenne ihn mittlerweile Mr. irgendwie King of Mixed Signals, weil es ist jeden Morgen mache ich auf und ich weiß nicht, welche Laune ich von ihm begegne. Und wenn ich das rational hier gerade mir anhöre, was ich erzähle, ist das jetzt schon gefühlt eine Red Flag. Und deswegen bin ich das beste Beispiel, weil eigentlich müsste ich es besser wissen. Und trotzdem ist da irgendwas, wo ich mir denke, Mann, ich mag ihn eigentlich. Und das Potenzial, was ich gesehen habe, mag ich noch mehr. Und ich checke manchmal aber selber nicht, warum ich an ihm hänge. Und im Inneren weiß ich das aber alles. Und deswegen wollen wir das einfach heute nochmal ausdiskutieren, was wir schon seit Wochen tun. Und euch
was wir unser ganzes Leben tun.
Was wir unser Leben tun. Und ein paar Tipps mitgeben, an denen ich mich jetzt persönlich ranhangeln werde. Und die ein bisschen konkreter sind, weil ich einfach zu genau, zu gut weiß, dass wir zu viele Frauen, es gibt auch Männer, aber ich habe das Gefühl, es sind wirklich klischeehaft gesprochen, sehr viele Frauen, die mehr das fühlen und mehr an Sachen und Beziehungen und Situationships hängen und versuchen, sie zu retten als Männer. Und ich würde mir wünschen, dass wir Frauen endlich unsere Vagina entspannen würden, den Sand aus der Scheide nehmen würden und einfach mal mit dem Flow gehen. Aber für die Frauen, die es nicht schaffen, me too, folgen mir jetzt ein paar geile Tipps hoffentlich.
Also willkommen zu unserer Selbsttherapiestunde. Wir haben ein paar Punkte erarbeitet, die wir jetzt anwenden werden ab jetzt. Aber bevor wir anfangen, wollte ich nochmal sagen, du hast gerade gesagt, mehr mit dem Flow gehen. Ich habe letztens bei Instagram einen Post gesehen, wo es darum ging, dass wir alle nur noch mit dem Flow gehen wollen und keiner mehr irgendwelche Erwartungshaltungen an andere Personen ausspricht, erwähnt. Und dennoch haben wir alle irgendwelche Erwartungshaltungen in uns. Und ich habe jetzt für mich aus diesem Post mitgenommen, den ich ungefähr vor einer Woche gelesen habe. Und ich habe jetzt öfter mal im Alltag gemerkt, dass mir der Post wieder eingefallen ist. Und ich habe mir irgendwie gedacht, dass ich immer gesagt habe, ich will mit dem Flow gehen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir alle versuchen, zu sehr mit dem Flow zu gehen und zu wenig unsere Spielregeln aufstellen. Und dadurch irgendwie so ein bisschen durcheinander kommen mit dem, was wir eigentlich brauchen und mit dem, was wir ausdrücken wollen. Und dennoch wollen wir niemanden einschränken, weil wir immer mit dem Flow gehen wollen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn alle mit dem Flow gehen, dass wir aneinander vorbeiflowen.
Wie so ein Wind. Eigentlich hast du recht. Damit sagst du eigentlich, dass ich nichts Falsches gemacht habe, sondern endlich mein eigenes Muster durchbrochen habe, weil ich habe auch den ganzen Flow-Scheiß gemacht. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, diesmal versteife ich mich so ein bisschen auf ihn, weil ich gesagt habe, ich mag ihn, let's try. Mhm. Und eigentlich, jetzt wo du das sagst, habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich überhaupt nichts Schlechtes gemacht. Und ich habe mich einfach nur auf eine Person, die ich mag, fokussiert und wollte wissen, was es sein könnte, statt mit dem Flow zu gehen, wie die letzten 35 Jahre meines Lebens. Stimmt. Mhm. Oh mein Gott, ich habe gerade echt eine kleine Eingebung. Dann nehme ich das zurück, was ich eben gesagt habe. Eigentlich bin ich stolz auf mich, dass ich einfach mit einer Person was ausprobieren wollte.
Ja, und dieser Post, der hat mich so ein bisschen getriggert, weil, und das finde ich auch gerade ganz wichtig, wir sollten uns realistische Regeln aufstellen und anhand dieser Regeln schneller zu Antworten kommen, statt immer zu hoffen. Weil darum geht es ja in unserer Folge, dass wir immer versuchen zu hoffen und wir unser ganzes Leben in Potenziale investieren, die eigentlich zu nichts taugen hinten raus. Das sagt man natürlich immer so leicht, aber hinten raus oder im Voraus weiß man ja nie, ob es sich jetzt lohnt, für irgendetwas zu kämpfen, ob man jemanden abschießen sollte, ob das eine Grenzüberschreitung ist oder ob man kompromissbereiter sein soll. Also ich finde, wir sollten alle ein bisschen mehr lernen, unsere eigenen Regeln aufzustellen, die aber realistisch bleiben und nicht zu doll mit dem Flow zu gehen, um uns nicht seelisch hinten raus vergewaltigt zu fühlen, weil jemand anderes unser Gefühlsleben bestimmt. Weil das kann ja kein anderer bestimmen. Wenn du dich kacke fühlst für etwas, dann fühlst du dich kacke und dann ist das irgendwie eine Grenzüberschreitung.
Und dann muss man das auch akzeptieren und man muss es dann auch kommunizieren. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, mit dem du hier startest, dass wir eigentlich an Personen und dem Gegenüber anfangen, das zu mögen. Ich habe das jetzt Potenzial genannt, du hast es jetzt Hoffnung genannt. Und ich finde, das ist beides, nicht das Gleiche, aber hängt miteinander zusammen, weil wir diese Bindung und diese Situationships oder Relationships mit dem Gegenüber anfangen, weil wir hoffen, etwas Bestimmtes daraus zu bekommen. Und diese Hoffnung ist, das kann sein, was, das hast du in einem Film gesehen, das hast du vielleicht mal empfunden oder du siehst irgendwie deine Freundin am Lovebirden und willst einfach das Gleiche vielleicht, weil du siehst, wie schön das sein kann. So, und dann trifft man irgendwie eine Person und wünscht sich genau das oder man wünscht sich genau das Gegenteil oder man wünscht sich gar nichts oder man wünscht sich alles. Und das ist aber alles irgendwie nicht ganz die Realität, das hast du schon richtig gesagt, sondern das ist diese Hoffnung und dieses Potenzial, was wir in der Person anfangen zu sehen. Und wir vergessen dabei, dass das gar nicht die Realität ist. Das hat neulich auch ein Typ, den wir so ein bisschen belächelt haben, gesagt, weil er ganz viel Blödsinn von sich gibt. Aber einen Satz hattest du eben auch schon vor dem Podcast kurz mir mitgeteilt, den er gesagt hat, war, dass wir Frauen einfach nicht in der Realität leben. Und das stimmt irgendwo. Und du und ich, wir sind schon sehr rational und wir hauen einander irgendwie ins Gesicht, wenn wir merken, dass wir vielleicht irgendwie in alte Muster verfallen oder wir erinnern uns irgendwie daran und wir sind da schon sehr, sehr, sehr rational, manchmal radikal rational. Trotzdem feiere ich fast schon die Momente, wo wir dann doch irgendwie blauäugig durchs Leben scheitern. Mhm. Aber recht hat er trotzdem, dass wir diese Realität uns so ein bisschen im Kopf erschaffen. Und dieser Typ, von dem ich eben gesprochen habe, unser Fallbeispiel heute, der weiß von nur das, was ich ihm erzähle. Das heißt, dass ich hier sitze und mir gedacht habe, weißt du was, er könnte irgendwie ein guter Partner sein für die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre. Davon weiß er ja gar nichts, weil das in meiner Realität stattfindet. In seiner Realität ist es was ganz anderes und das ist nicht das Gleiche. Und wenn ich es nicht kommuniziere, weiß er das nicht. Und in dem Fall habe ich es ja schon eigentlich kommuniziert. Er hat es so ein bisschen wegignoriert und da habe ich meine Antwort bekommen.
Es ist aber auch interessant, wie wir, und das finde ich auch sehr spannend, wie wir manchmal für uns selber beispielsweise Wut empfinden und sauer sind und abgefuckt sind. Und sobald aber die andere Person im Raum ist, der Filter angeschaltet wird und die Information und wir unfairerweise, und das ist nämlich das, was ich auch egoistisch finde, wenn man selber, also angenommen ich als Frau habe Erwartungen an den Mann, er erfüllt sie nicht, ich bin innerlich sauer, enttäuscht, verletzt, könnte am liebsten in meinen Kissen weinen. Und sobald ich aber mit dem Mann rede, nehme ich diesen Filter raus und bin wieder 50% lieber. Und er kriegt gar nicht mit, wie sauer ich eigentlich innerlich bin. Das heißt, ich koche alleine vor mich hin und lasse die andere Person nicht wissen, wie ich mich jetzt gerade fühle. Und wir hoffen dann aber, und das ist mega toxisch und unfair und intransparent, wir hoffen indirekt, dass diese Person uns von den Lippen ablesen kann, wie wir uns unterhalten. Und das ist nämlich bei mir, oder wie wir uns fühlen. Und das ist bei mir auch immer das ganz große Problem in jeglicher zwischenbeziehungsmäßiger Beziehungsbeziehung. Ich habe immer nicht gewusst, wie ich meine Gefühle ausdrücken soll, aber dann hinten raus zu erwarten, dass der andere meine Gefühle versteht oder meine Lippen von meinen Lippen abliest, ist das Unfairste, was man eigentlich tun kann. Und wenn du stinksauer bist, musst du genau diese Stinksauerigkeit eigentlich ausdrücken.
Und ich frage mich, warum ist es bei dir so? Weil ich überlege die ganze Zeit, wie es bei mir ist. Und ich bin ein Mensch, ich habe noch nie meine Emotionen einfach auf der Zunge offen getragen. Zunge offen getragen. Ja. Oder auf den Händen getragen und offen dargelegt, weil ich mich zu verletzlich zeigen würde. Das habe ich aus meiner Kindheit mitgenommen, dass meine Gefühle nie gesehen, nie gehört, nie akzeptiert wurden, sondern ich als osteuropäisches Kind von der Mama eher gehört habe, so reiß dich zusammen, weinen darfst du nicht. Und das habe ich mein Leben lang gehört, dass ich nicht weinen darf. Das heißt, was passiert in mir? Ich bin eine Person, die Schwierigkeiten hat, ihr Leben lang Gefühle zu zeigen. Seit meiner Ex-Arschloch-Beziehung, die von einem Jahr endete, in der ich mir Mühe gab, alles richtig zu machen. Und ich war wirklich super offen. Ich habe gelernt, wie schön es sein kann, Gefühle zu öffnen, Emotionen zu zeigen, drüber zu reden. Und dann wurde ich dafür bestraft und abgefuckt. Und jetzt bin ich noch verschlossener, als ich es davor war, obwohl ich dem Ganzen eine Chance gab. Und ich merke, wie viel schwerer, noch schwerer es mir jetzt fehlt, das zu zeigen. Und wenn ich das einmal getan habe, wenn ich einmal mit ihm zum Beispiel kommuniziert habe, dass ich das nicht okay finde, wie die Kommunikation ist und dass er weg ist und dann aber keine Reassurance oder Resonanz bekomme, dann ist es für mich das Schlimmste, was passieren kann. Dann bin ich im Inneren so dramatisch und so verschlossen, dass ich mir denke, fick dich. Und ich würde es ihm aber auch noch nicht mal sagen, das ist ja das, was mich nährt, was du ja selber schon gesagt hast, anstatt zu sagen, weißt du was, fuck you, ich habe dir gerade meine Gefühle geöffnet und du bist drauf rumgetrampelt. Er kann das ja gar nicht wissen. So. Ja. Aber man muss trotzdem irgendwie eine Basis schaffen, dass man sich wohlfühlt, mit der Person darüber zu reden. Und das zum Beispiel hatte ich bei ihm einfach nicht. Ich habe bei ihm nie genug Reassurance bekommen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mich jetzt öffnen, sondern ich habe mich gefühlt wie eine Drama Queen, weil er direkt zu Beginn irgendwie mal einen Satz von sich gegeben hat und meinte, Frauen sind eine Ablenkung.
Ja.
Und damit hat er sich eigentlich bei mir jetzt ausgeschlossen. Ja. Und trotzdem habe ich aber gedacht, naja, schauen wir mal, was du damit meinst. Und das hat mich aber von Tag 1 mit ihm geblockt, zu viel zu sein.
Du bist also eigentlich im ständigen Kampf gewesen mit dir selbst, im Kampf zwischen ich muss und ich möchte sagen, was ich will. Und die andere Seite ist, scheiße, ich habe Angst, abgelehnt zu werden, wenn ich sage, was ich wirklich fühle und was ich wirklich will.
Ja, und das ist ein innerer Kampf, der wirklich müde macht.
Also natürlich. Wirklich,
wir hatten hier ein paar Tage, wo du schon gesagt hast, Bro, ich zwinge dich jetzt auf ein Date zu gehen, weil das kann nicht sein, wie du hier hängst und irgendwie seine Nachrichten überanalysierst oder irgendwie 10-mal liest. Und das letzte Mal, dass ich das getan habe, war vor 15 Jahren, als ich ein Teenie war und nicht jetzt. Und deswegen merke ich das ja und deswegen hasse ich das, dass in mir einfach durch diese Ex-Partnerschaft von vor einem Jahr alles wieder hochkommt und ich damit aber jetzt gerade nicht arbeiten kann. Ich bin da irgendwie voll blockiert mit mir selbst. Ich bin blockiert von den Menschen um mich herum und ich sitze da und du fragst mich manchmal Fragen und ich kann dir nicht sagen, was ich fühle. Ich kann es einfach nicht. Du hast gestern irgendwie mir gefühlt 10 Fragen gestellt und meinte, was ist das denn? Lass mal versuchen rauszufinden, wieso du dich so fühlst. Weiß ich bis heute nicht.
Ja.
Weil ich irgendwie so sprachlos bin, was eigene Gefühle angeht, weil ich mir denke, hä, bist du dumm? Du bist 35, was sitzt du hier? Und bist traurig wegen einem Kerl, den ich geahnt habe. Das fühlt sich alles so albern an.
Ja, ja.
Gleichzeitig denke ich mir so, Mann, aber ich habe mich zumindest geöffnet und das war schön und ich bin irgendwie völlig...
Gefühle muss man ja auch nicht belegen.
Nee.
Also keiner muss ja irgendwelche Beweisstücke bringen, dass du jetzt, dass es jetzt valide ist, so und so zu fühlen. Jeder handelt manchmal rational, irrational, emotional und wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt einfach 10 Minuten die Luft anhalten willst und tauchen gehen möchtest und du glaubst, dass das dein Problem löst, dann kann auch das die Lösung sein. Und wenn du mal irrational jemandem sagst, dass er sich verpissen soll und dann ist der andere beleidigt, dann ist darauf es irgendwie
auch okay. Darauf freust du dich, ne? Anni wartet nämlich immer, sie hat in 9 Jahren mich nur einmal ausrasten sehen und sie hofft auf diesen Moment
nochmal. Ich wünsche mir das so sehr, dass du einfach es mal loslässt, ohne dich danach schlecht zu fühlen, weil du glaubst, dass du rein rechtlich gesehen nicht dazu befugt bist, dich einer Person gegenüber so zu verhalten. Einfach mal rauslassen und ich würde mir wünschen, dass du mal erstens vielleicht nach deiner Beziehung eine Therapie machen solltest, weil scheinbar hast du die Tür einen Spalt aufgemacht und hast sie sofort wieder zugeknallt, nachdem du die Erfahrung gemacht hast.
Mit Gewalt.
Und es fühlt sich an, als wärst du in einem Treibsand, der dich noch weiter runterzieht, je mehr du versuchst, dich da so rauszuhieven, als würden dich die Geister noch mehr zurückziehen, die du versucht hast loszulassen. Und dann würde ich dich am liebsten in einen Wutraum stellen mit einem Baseballschläger und
voller schreien. Männer? Voller Ex-Männer?
Lass uns Plastikpuppen sagen. Oh, und wir kleben ihnen dann die Namen auf ihren Kopf.
Okay, ich mache jetzt ein Versprechen. Ich versuche die nächsten Male ab hier und jetzt offiziell, ihr seid alle Zuhörer und die das bestätigen können, dass ich es versprochen habe, wenn ich das nächste Mal mich bad fühle, dann werde ich es direkt sagen. In der Sekunde. Sofort sagen, halt, stopp.
Ja.
Nee, ich finde es nicht gut. Nee. Ich lasse mich einmal überlegen, warum ich es nicht gut finde. Und dann sage ich es. Ich verspreche es dir.
Ja.
So, pinky swear.
Ja.
So, den ersten Punkt kurz nochmal zusammenzufassen, weil den finde ich super, super wichtig, dass wir uns alle hier in einer potenziellen Nicht-Realität befinden. Und eigentlich in der Hoffnung so ein bisschen kleben bleiben und an dem Potenzial und der Vorstellung, was hätte sein können mit dieser Person und wir uns irgendwie an den, so wie ich eben gesagt habe, dass der Anfang mit ihm zum Beispiel sehr, sehr schön war und du guckst mich anfragend und denkst, ja, was waren denn die schönen Momente? In meinem Kopf sind es irgendwie trotzdem zu Beginn, wo wir uns live gesehen haben, so ein paar süße Momente gewesen, so ein paar Gefühle irgendwie, mal gucken, wenn es mehr ist, dann ist er vielleicht so oder irgendwie ein Bild, was wir einander geschickt haben oder die Nacht, die wir miteinander verbracht haben oder irgendwie so kleine Aufmerksamkeiten. Und daraus hat sich eine Hoffnung bei mir entwickelt, an der ich so ein bisschen klebe. Und Hoffnung bindet stärker als Realität.
Und ich möchte dazu noch sagen, dass er dir das Gefühl gegeben hat, dass er ein Provider sein könnte. Das imponiert uns sehr. Er war derjenige, der uns irgendwie Essen bezahlt hat, der uns Taxi bezahlt hat, der einfach... Ich erinnere mich an die Situation, du warst in Barcelona und hast dich in jemanden verguckt, der sich auf die Seite des Bordsteins gestellt hat, um dich quasi zu beschützen. Und du möchtest einfach das kleine Mädchen sein können, weil du in deinem normalen Leben eine independent Bitch bist und du möchtest jemanden haben, der sich um dich kümmert. Und wenn sich jemand um dich kümmert, indem er dein Taxi bezahlt und dein Essen bezahlt, fühlst du dich schon ein bisschen mehr wie ein Mädchen, ein bisschen mehr wie eine Prinzessin, ein bisschen mehr wie jemand, der nicht die Kreditkarte zücken muss, sondern um die sich gekümmert wird. Und das ist das Gefühl, was du auf ihn projizierst, dass er in der Lage ist, ein Provider zu sein und du möchtest jemanden haben, der sich um dich kümmern kann, finanziell und emotional. Das Emotionale hat er bisher noch nicht geschafft, aber da du auch eigentlich die Sprache der Liebe, deine Sprache der Liebe ist ja auch irgendwie Acts of Service und Support. Und sobald du merkst, dass jemand dich in irgendeiner Art und Weise supportet, sei es etwas zu essen kochen, oder das Taxi bezahlen, oder das Essen bezahlen, oder dich nach Hause bringen, ist das für dich schon ein ganz, ganz, ganz großer Teil, der dich bindet. Absolut. Das sind für manche Menschen Kleinigkeiten, weil die dann sagen würden, Essen bezahlen ist doch normal. Für dich ist das aber eine Geste, die sehr, sehr wichtig ist, um dich sicher gebunden zu fühlen. Das bindet dich stark, stärker als du denkst an jemanden.
Ja.
Sobald jemand sagt, ich bin der große, starke Mann,
stimme ich voll und ganz zu, weil ich bin mein Leben lang Provider gewesen. Ich war immer der Mann in der Beziehung.
Ja.
Und ich bin eigentlich ziemlich bereit, endlich mal die Prinzessin und die Frau in der Beziehung zu sein. Ich habe so viel feminine Energie, die in mir steckt, die noch nie raus durfte.
Ja.
Noch nie.
Ja.
Noch nie. 35,
ja.
Noch nie.
Ja.
So, um weiter dramatisch vorzugehen, gibt es noch eine Sache, die ich bei ihm von Anfang an beobachtet habe. Und das machen tatsächlich Frauen und Männer, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Bei ihm kann ich es noch nicht einschätzen, ob er schlau genug ist und das mit Absicht macht oder ob er irgendwie dumm ist und das nicht mit Absicht macht. Aber wir haben, glaube ich, in der letzten Folge sogar schon
mal eine
vorletzte gesprochen, Push-Pull-Dynamik. Oh mein Gott, also unsere Körper reagieren auf eine gewisse Unberechenbarkeit.
Mhm.
Und egal, wie schlau du vorgibst zu sein, und ich sage immer, ich bin eigentlich eine schlaue Frau, trotzdem funktioniert es irgendwie und ich lache darüber, dass wenn jemand mal warm zu dir ist, mal kalt, mal distanziert, mal wieder näher, mal irgendwie... Ja, hier und da.
Aufregend. Wir wollen ja immer Slow Love, aber unser Gehirn reagiert auf Adrenalin.
Ja, dann entsteht nämlich, und den Begriff finde ich ganz cool, das habe ich ehrlich gesagt noch nie davor gehört, Intermittent Reinforcement. Und das ist im Prinzip das, worüber wir schon neulich gesprochen haben, diese Pull-Pull-Push-Dynamik, dass man einfach, das ist eines der stärksten Bindungsmuster, weil es einfach leider funktioniert, dass man irgendwie ein bisschen Liebe gibt und wie eine Droge das wieder wegnimmt und dann sehnt man sich nach dieser Liebe und dann bekommt man sie für einen Moment und dann ist sie wieder weg, dass man so ein bisschen, was er gemacht hat, mir Nähe gab und dann ist sie aus der Stadt gezogen, sie weggenommen hat. Das heißt, diese Distanz, die entstanden ist, okay, dafür kann er nichts. Aber dann gibt es ja die Kommunikation und Anrufe. Das ist dieses, mal bin ich für dich da, mal sage ich guten Morgen, mein kleiner Spazibubu. Und dann rede ich wieder zwei Tage mit dir nicht. Dann wird wieder angerufen und gesagt, ich vermisse dich so wahnsinnig dolle eine Woche lang. Dann die zweite Woche musst du ihm alles aus der Nase ziehen. Dann ist schon wieder ein kleines Zeichen, wie so ein, heißt das nicht Submarining, dass man wieder da ist und dann wieder weg. Und mein Nervensystem oder unsere Nervensystem hängen halt leider so ein bisschen daran fest und sehnen sich, wie gesagt, einfach wieder dieses schöne Gefühl. Und dann sitzen wir da und denken, naja, vielleicht kommt nicht wieder dieses gute Gefühl. Und das erzeugt einfach so ein bisschen diese Angst, vielleicht ihn zu verlieren in den Zeiten, wo er dann wenig gibt. Und wenn du ein Overthinker bist, was wir beide sind, dann sitzt du da und denkst so, hä? Letzte Woche hat er mir jeden Tag gesagt, er vermisst mich und er kommt sofort mich besuchen und diese Woche hat er mich nicht ein einziges Mal angerufen.
Ja.
Und ich bin bei sowas absolut, ich brauche so dolle, so dringend Consistency und wenn ich sie nicht kriege, dann ist es nicht so, dass ich so, oh mein Gott, er liebt mich nicht, aber ich sitze schon da und denke mir, was ist denn dieses Spiel? Ich bin dann so confused, warum ein Mensch mit mir spielen würde und dieses, das ist doch so obvious, dass dieses kalt-warme mit Absicht sein muss, dass ich da sitze und denke so, hä, warum würde er das mir antun? Warum würde er das mit mir spielen wollen?
Und wenn wir darüber sprechen, wie wir gerade am Anfang geredet haben mit dem Flow, mit den eigenen Regeln, eigentlich würden wir uns, ich meine, ne, klugscheißern können wir alle gut, wenn es dann im Real Life dazu kommt, dass man sich so fühlt, dann ist man natürlich ein kleines Crybaby und ein kleines Opfer. Aber eigentlich, wenn sowas passiert und wenn man so eine Dynamik merkt, müssten wir uns selbst und gegenseitig und unseren Freundinnen und unserem Umfeld sagen, halt stopp, ich bin mehr wert als das. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Kein Bock auf Push-Pull. Deine narzisstischen Spielchen kannst du selber spielen, weil man am Ende des Tages weiß man nicht, ob das eine manipulative Scheiße ist, die ganze Zeit ablaufen würde, weil es auch Menschen gibt, die dir dann quasi vorwerfen, dass du dich auch nicht so meldest wie ne. Und dann hat man das Gefühl, dass man vielleicht selber auch ein bisschen dran schuld ist, dass man es auch so ein bisschen verdient hat. Und wenn man aber weiß, was man für sich selber haben will, und wir haben uns ja mal diese Liste aufgeschrieben, vielleicht müssen wir die Liste nochmal erneuern, dass man sagt, das sind die Dinge, die ich nicht verhandeln kann und das sind die Dinge, bei denen ich Kompromisse eingehen kann. Und wenn es darum geht, dass dein inneres Kind getriggert wird, du dich verlassen fühlst, du dich vernachlässigt fühlst, nicht gesehen und nicht gehört fühlst, müsstest du dir eigentlich oder müssten wir jetzt eigentlich selber sagen, halt stopp, ich fühle mich nicht so, wie ich mich fühlen möchte. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4 Mal passiert. Wieso soll das ein 5., 6. und 7. Mal passieren?
Ja.
Macht keinen Sinn.
Man muss sich ja auch ein bisschen treu bleiben. Wenn wir diese Listen schreiben, müssen wir auch irgendwie uns an diesen Listen ranhangeln.
Ja. Und wir wissen selber, dass wir mehr wert sind, aber man muss es auch, wenn man in dieser Gefühlsduselei sich so ein bisschen verliert, muss man sagen, halt stopp, bevor es schlimmer wird, weil es wird am Ende des Tages schlimmer. Wir hatten gerade gestern eine Unterhaltung mit einer Freundin über eine Situation, bei der wir selber Tipps gegeben haben, dass wenn man keinen Cut macht, es nur schlimmer werden kann. Naja, und wenn jemand heiß-kalt mit dir macht und du es die ganze Zeit mitspielst, glauben wir wirklich, dass es sich irgendwann ändert?
Nein, eigentlich nicht.
Die Spielregeln müssen anders gesetzt werden.
Ja, das hat sich schon bewiesen und das wird sich auch nicht ändern.
Ja.
Nur es wird dann schwierig, und das ist der nächste Punkt, es wird schwierig, wenn das eins deiner
Vertrauten übel ist.
Ja, und Beziehungsmuster ist. Und dann ist das super schwer, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, weil dann bist du das kleine Kind in dir, was versucht, Sachen irgendwie zu klären, noch aus der Vergangenheit. Und oft hängen wir einfach leider an den Leuten fest, die etwas in uns triggern. Und habe ich das nicht von vornherein gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass nicht Liebe und Affection, die ich von ihm habe, in mir getriggert werden, sondern ich denke zu oft, seitdem ich ihn treffe, date, wie auch immer, an meinen Ex.
Ja.
Zu oft, weil ich einfach sehr ähnliche Muster fühle und sehe, die in mir rauskommen. Und eigentlich müsste mein Nervensystem jetzt ganz viele neue, schöne, positive Erlebnisse mitbekommen, damit ich über die Ex-Beziehungserlebnisse drüber hinwegkomme und nicht jemanden date, der genau das in mir triggert. Und da bin ich tatsächlich noch ein bisschen überfragt und bräuchte wahrscheinlich wirklich therapeutische Hilfe, weil ist das jetzt gut, dass ich nochmal da getriggert werde, um nochmal die Chance zu bekommen, da zu heilen und nicht dem wegzulaufen? Oder ist das schlecht und ich müsste wirklich meinem Nervensystem die ganzen positiven Sachen geben? Weil ich weiß, ich glaube nicht, dass es hier ein richtig oder falsch gibt, weil wenn ich die bis jetzt nur verdrängt habe von meinem Ex und nicht verarbeitet habe, dann bin ich ja genau an derselben Stelle und das fühlt sich jetzt genauso an. Ich bin genau an derselben Stelle.
Ich habe aber auch gerade das Gefühl, dass wir in einem Umfeld uns befinden, wo alle versuchen, ihre Trigger zu bearbeiten,
ja,
zu heilen, sich zu konfrontieren, ständig sehr tief in die Materie einzutauchen. Am Ende des Tages haben wir alle unsere Trigger, unsere Muster, unsere und deswegen passen wir vielleicht einfach nicht zu jedem anderen Menschen. Wenn wir alle geheilt und locker und ohne Vorurteile und ohne Wunden wären, dann würden wir alle super zueinander passen.
Mhm.
Aber ich finde, wir arbeiten alle momentan sehr viel daran mit Meditation, mit all diesen ganzen Ritualen und hast du nicht gesehen?
Heilen.
Und ständig heilen zu wollen. Aber ich finde, manchmal kann man es einfach sein lassen. Und man muss sich nicht ständig versuchen zu optimieren, sondern vielleicht sucht man sich jemanden, der genau zu deinen Dachschäden passt, der einfach deine Traumata nicht füttert, sondern vielleicht ein bisschen weniger aufregend ist,
ja, natürlich,
aber dir ist das Gefühl gibt, ne? Also ich denke nämlich auch immer, wir reden die ganze Zeit von Selbstoptimierung, von Heilung,
naja,
und von dem ganzen Scheiß, aber am Ende des Tages, wir müssen kein weißes Blatt Papier werden, was unbeschrieben ist.
Nee, muss man nicht, aber das ist ja das, was ich gerade sagen wollte, ist, du kannst es manchmal nicht. Du kannst es einfach nicht, weil das Trauma so tief drinne sitzt.
Ja.
Du kannst nicht nach vorne preschen, ohne zumindest zu verstehen, was dich davor hindert. So wie du mir gesagt hast, ich habe 3 Dates-Einladungen und ich will keine davon annehmen. Und wir wissen beide eigentlich, warum. A, will ich keinen Bock, das selber zu erleben und B, hänge ich noch an diesem Spacken.
Oh.
So. Und ich wünschte mir, ich könnte einfach sagen, ja gut, ich gehe jetzt auf dieses Date und ich zwinge mich und das wird wahrscheinlich auch passieren, um einfach schöne Erlebnisse zu haben. Aber es ist wahnsinnig schwer. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer,
wenn man wirklich mittendrin
sitzt und steht und versucht, sich da rauszuholen. Und ich muss ja sagen, es ist, wie gesagt, nichts Dramatisches passiert mit dem, den ich jetzt gerade nicht gedatet habe. Es ist nichts Dramatisches passiert. Er hat nicht meinen Vater überfahren. Es ist alles irgendwie fein. Ich bin einfach, in mir werden einfach zu viele Sachen getriggert. Und das reicht mir eigentlich, um zu wissen, wie ich vorzufahren habe. Aber es ist halt leider einfach nicht einfach in dem Moment zu sagen, ja gut, dann entscheide ich mich jetzt für jemanden, der nicht so ist. Ja, I wish I could.
Ja.
Aber anscheinend habe ich mich schon wieder genau für den entschieden, der nicht gut für mich wäre.
Idiotische Scheiße.
Absolut. Und das ist so albern, wenn man sich das anhört.
Na klar.
Wir müssen doch sagen, hä, du siehst es doch, geh doch weiter. Nee, sorry, wir sind leider zu emotional verkopfte Menschen, die Gefühle haben und die verarbeiten müssen.
Ja.
Aber nochmal zu diesem Bindungsmuster-Thema. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass wir uns bewusst werden müssen, dass es dann in solchen Fällen gar nicht unbedingt das Interesse an ihm ist, sondern eine Art Bestätigung, die wir brauchen von diesem Bindungsmuster. Und dann wollen wir zum Beispiel zu Leuten, die uns diese eine Bestätigung geben, die wir in der Kindheit nicht bekommen haben. Oder die uns sagen, wir sind genug, weil wir die Angst mit in uns tragen, dass wir nicht genug sind. Oder dass wir diesen Wunsch haben, gehört und gesehen zu werden. Auch schon wieder meine Kindheit. Ich wurde nicht gesehen, ich wurde nicht gehört. Und in meinen Beziehungen suche ich jetzt genau das Gegenteil, weil sobald mich jemand nicht sieht oder hört, dann fühle ich mich ungeliebt und dann schließen sich die Türen noch mehr. Und man möchte sich einfach davon lösen. So, eine meiner größten Ängste seit meiner Ex-Beziehung ist, dass ich jemanden wieder verliere. So, obwohl ich Schluss gemacht habe, aber gegangen am Ende ist er, weil er nicht dafür gekämpft hat, irgendwie seine Fehler wieder gut zu machen. Und ich hatte keine andere Wahl, als die Beziehung zu beenden. Das ist nicht, weil ich die Beziehung beenden wollte und weil ich ihn nicht mehr geliebt habe, sondern weil ich einfach keine andere Wahl hatte und ich musste gehen, um mich für mich zu entscheiden.
Ja.
Und das hat aber in mir eine heftige Angst ausgelöst, weil mein Vater hat uns verlassen und dieses Verlassenwerden ist einfach das größte Thema, das größte Trauma. Und ich wurde von so vielen Menschen in meinem Leben verlassen und auch wenn ich Schluss gemacht habe, die Bestätigung, dass sie dann einfach gegangen sind, war für mich trotzdem ein Verlassenwerden. So, und wenn ich jetzt merke, dass dieses Muster wieder getriggert wird in mir, ist das ja das unbekannte Übel, wie wir das immer so schön betiteln. Und damit kann ich ja irgendwie anscheinend umgehen, auch wenn ich es nicht mag, sondern ziehe ich das an. Und das will ich aber eigentlich nicht. Und dieses Muster müssen wir dann einfach versuchen zu durchbrechen, indem wir verstehen, dass es nicht Interesse an ihm ist, sage ich nochmal, sondern nur die Bestätigung für diesen Muster.
Ja.
Es ist nicht, dass ich diesen Typen will, sondern es ist das, was in mir getriggert wird und womit ich umgehen kann oder eben nicht.
Und weil wir auch einfach teilweise daran gewöhnt sind, dass wir Anerkennung nur bekommen, wenn wir uns den Arsch aufreißen. Sei es irgendwie in der Bildung oder auf privater, emotionaler Ebene. Wir sind daran gewöhnt, dass wir eigentlich gezwungen sind, um unsere Anerkennung zu kämpfen. Und wir hatten ja diese Beziehung, wir reden ja auch mal von Slow Love, und wir haben eine Beziehung im Freundeskreis, wo unsere Freundin damals gesagt hat, dass ihr das viel zu unaufregend war und dass sie gar nicht wusste, ob sie ihn überhaupt haben will, weil ihr das so unaufregend ist. Und das war die beste Slow Love und das war die der beste Start für eine Beziehung, die immer noch anhält, die immer noch funktioniert, die auf Augenhöhe funktioniert und die einfach nicht von Adrenalin gepusht wurde und nicht von, man muss sich gegenseitig ständig beweisen, dass man es wert ist, sondern einfach beständig und stetig. Und wir sagen uns ja auch ständig gegenseitig, dass es okay ist, in einer Beziehung einfach nur zu existieren. Es ist keine Arbeit.
Und es anzunehmen.
Ja, du musst nicht, wir müssen nicht dafür arbeiten, anerkannt und geliebt zu werden, sondern wir dürfen so sein, wie wir sind. Und wir müssen nicht ständig darum kämpfen, geliebt zu werden, anerkannt zu werden. Wir müssen nicht ständig irgendwelche Opfer bringen und Leistungen erbringen in Liebe. Das müssen wir viel zu oft.
Es kann auch einfach schön sein. Man kann auch einfach in dem Geben und Nehmen sein. Es kann auch einfach ausgeglichen sein. Es müssen keine Spielchen mehr sein. Ich habe auch manchmal das Gefühl, wir sind zu alt dafür.
Ja.
Also wenn ich merke, dass er irgendwie diese Pull-Push-Dynamik macht, bin ich die ganze Zeit wirklich am Fragezeichen haben und gleichzeitig lachen, weil ich mir denke, Bro, du bist Ü30.
Ja.
Machen wir das wirklich noch? Spielen wir wirklich noch wie 20-Jährige dieses Spielchen?
Und guck mal, wie krass, das finde ich auch nochmal heftig, der Effekt, wenn du dich selbst davor nicht schützt und in diese Spirale gerätst, bringst du dich ganz doll in einen Teufelskreis, der dich so kaputt macht oder der uns so kaputt und so müde macht, dass wir einfach keine Geduld mehr und keine Kapazitäten mehr für etwas potenziell Gutes haben, weil es das so krass vereinnahmt. Deswegen sollten wir schon darauf achten, dass wir frühestmöglich einen Cut machen, damit einfach nicht dieser Schmerz von Person zu Person zu Person zu Person getragen wird und wir jedes Mal nach einer Person ein halbes Jahr heilen müssen, weil schon wieder irgendwas getriggert wurde. Wie viele Jahre will man damit heilen, zubringen, die Falschen zu treffen, die falschen Dinge mit sich machen zu lassen, seine eigenen Grenzen zu überschreiten. Und wir wissen ja beide ganz genau, wie sauer wir auf uns selber sind, wenn wir unseren eigenen Regeln nicht treu bleiben und den Pfad verlassen.
Naja, und wie schwer ist es bitte, in einem Zug, aus einem Zug auszusteigen, in dem man einfach schon zu lange aus Versehen sitzen geblieben ist. Man macht ja irgendwie noch mehr, man steckt noch mehr Effort rein und dann ist es noch schwieriger, da einfach auszusteigen. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, dass man früh aussteigt, aber gleichzeitig, so wie das, was du zu Beginn gesagt hast, will man ja auch nicht zu früh aussteigen.
Nein.
Weil du willst dem Ganzen ja eine Chance geben. Aber sobald du merkst, irgendwie 1, 2, 3 verkackt, warum sollte man das 4. Mal dann noch drauf warten?
Ja. Wie groß ist die Grenze zwischen Kompromiss und
wo ist deine Boundary?
Regel. Ja.
Wo ist dein Dealbreaker? Grenze. Wo ist die rote Flagge und wo ist die Grenze? So, und dann gibt es ja noch das Thema, Mann, wir könnten bei jedem Punkt uns aufregen, womit ich ein bisschen zu kämpfen habe, weil ich habe auch so ein kleines Ego. Und das hilft mir tatsächlich in vielen Situationen, aber manchmal ist das eben in solchen, so wie das Thema heute, könnte das auch schwierig sein. Wobei ich glaube, dass es gar nicht auf mich ganz zutrifft, musst du mir vielleicht sagen. Also bei mir ist das so, wir sind gerade auf einer Insel, wo jemanden kennenzulernen sehr einfach ist. Und das ist einfach Fakt. So, das heißt, wenn ich wollen würde, hätte ich morgen 10 Männer, übertrieben gesagt.
Es war.
Ja, das ist tatsächlich wirklich wahr, weil hier geht man damit mega geil offen um, wenn du jemanden magst oder wenn dich jemand mag, du weißt das sofort. Keiner wird dich 10 Monate lang in einem Club angucken und denken, das reicht, wie in Deutschland, sondern wenn du jemanden magst, es passiert. So. Und es ist dann aber auch sehr selten, also bei mir zumindest, dass ich jemanden aber mag. Und ich weiß nicht, was mein Problem ist, aber ich fühle mich selten zu jemandem hingezogen. Ist es selten so, dass ich jemanden attraktiv finde und ihn mag und mir denke, geil, mit der Person will ich es jetzt ausprobieren. Und ich überlege, ob bei mir auch so ein bisschen mein Ego getriggert wurde durch ihn, weil ich merke zwar, dass er mich mag und er hat mir das ja auch gesagt, wortwörtlich, aber sein Verhalten passt nicht zu den Worten und er zeigt mir nicht, dass er mich mag.
Du bist ehrgeizig und du bist dein Jagdinstinkt wird getriggert.
Und dann frage ich mich, ob mein Ego das ist, was ihn will, weil ich will, dass er als der besondere Mann, den ich auserwählt habe, mich will. Und in einigen Momenten denke ich aber, er will das gar nicht.
Ah, du willst ihn, weil er untouchable ist.
Und weil er
dir gesagt hat, dass er seit 8 Monaten mit keiner Frau irgendwie interagiert hat.
Und ich das hat dich einmal besonders getriggert. Weil ich mir dachte, okay, dann bin ich ja irgendwie doch besonders. Und dann merke ich in Momenten, in denen er halt zu sich zurückzieht, dass er mich nicht will. Und dann frage ich mich, ob mein Ego dadurch auch noch getriggert wird.
Das könnte man auf jeden Fall aufmalen, die Dynamik.
Absolut.
Dass dein Ego ihn wollte, erst ab dem Zeitpunkt, wo er einen gewissen Satz gesagt hat und du dann dein inneres Kind auf die Probe setzen wolltest, ob es wirklich liebenswert ist. von jemandem, der eigentlich mit Frauen nichts zu tun haben will.
Ja.
Und dennoch wolltest du es deinem Ego und deinem inneren Kind selbst beweisen, dass du gewollt wirst von jemandem, der eigentlich nichts will. Das
ist krank.
Yep.
Und dann sitze ich da und denke, okay, mein inneres Selbstwertsystem wird so krass strapaziert gerade.
Ja.
Und trotzdem, also und das ist ja schon wieder das Witzige, ich weiß es ja sogar. Ich wusste es von vornherein irgendwie und dann dachte ich so, schauen wir uns mal das Desaster an. So. Aber weil auch, wie gesagt, ich einfach sehr selten jemanden mag und dann bin ich in einem Selbstbeobachtungsmodus. Ach, und will einfach gucken, dass selbst wenn ich weiß, dass da super wenig irgendwie gibt in dieser Situation, was auch immer, will mein Ego einfach diese Situation trotzdem gewinnen und nicht verlassen werden.
Und irgendwie hast du ihn unterbewusst zu einem gewissen Fixpunkt gemacht, ne?
Oh Gott.
Du hast ihn zu einem gewissen Fixpunkt gemacht, weil er ein bisschen Romantik gibt, ein bisschen Spannung, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Bestätigung, ein bisschen Flucht aus dem Alltag. Und im Endeffekt ist das natürlich nichts, was du richtig handfestes in die Hand gelegt bekommst. Aber er gibt dir von allem so ein bisschen, er füttert dich so ein bisschen. Er lässt dich so ein bisschen am langen Arm verhungern, wenn man es dramatisch und negativ ausdrücken möchte. Stimmt. Aber er gibt dir genau genug, dass du bleibst und nicht genug, dass du glücklich bist.
Ja.
Aber genau, das ist wie so eine kleine Verhungerungsmethode. Und man könnte ihm auch vorwerfen, dass er sich egoistisch verhält. Weil so ein Menschen in dem Alter, in den 30ern, sich so verhalten zu lassen, der eigentlich smart ist und der sich über Spiritualität mit einem unterhalten kann, es müsste ihm bewusst sein, wie er sich verhält. Weil kein Mensch lässt 24 Stunden auf seine Nachrichten warten und sagt dann, dass er beschäftigt war.
Keiner ist
beschäftigt. Der vorher zu dir gesagt hat, dass er dich vermisst.
Meine Güte, ich
habe... Weil dann soll er sagen, er will mit dir Bros sein. Ende der Geschichte. Aber er soll aufhören zu sagen, dass er dich vermisst. Er soll aufhören zu sagen, dass er mit dir Zeit verbringen will. Er soll aufhören zu sagen, dass du ihn besuchen sollst. Er soll aufhören zu sagen, dass er kommt. Er kann einfach sagen, er ist jetzt beschäftigt. Er hat keine Kapazitäten. Er möchte das nicht. Aber so tänzelt man ja die ganze Zeit nur umeinander herum und hält an irgendetwas fest, was gar nicht existiert, was nicht die Realität ist, sondern ein Wunschgedanke. Mhm.
Und trotzdem sitze ich dann hier und habe Angst, ihn loszulassen.
Ja.
Aus all den Gründen, die wir eben genannt haben, sitzt eine kleine, große, mittlere, ich weiß es gar nicht, Angst, um allein zu sein wieder, ihn zu verlieren, dass ich mir das alles eingebildet habe oder. Und ich will nochmal, dass wir zuletzt so ein paar Punkte mitgeben, ein paar konkretere Punkte, was ich jetzt machen werde und was ihr mitmacht, nachdem wir verstanden haben, woher das kommt, wie wir diese Angst oder Blockade, nenne ich mal, weil Angst ist es gar nicht, sondern es ist so eine Blockade, ihn loszulassen, obwohl du ja weißt, dass das dir vielleicht gar nicht tut geht.
Ja,
so, das heißt,
tut geht.
Oh mein Gott. Also, was wir verstehen müssen, was ich verstehen muss, ist, dass er, oder was ich verstanden habe, würde ich eigentlich sagen, dass er nicht mein emotionaler Anker ist. Mm-mm. Ich habe
war ihn er nie.
Dazu gemacht.
Er war es nie und er wird ist es nicht und er wird es nie sein.
Es ist diese Potenzialgeschichte, es ist dieses Podest, auf das ich ihn gestellt habe. Er ist nicht mein eigentlicher emotionaler Anker, ich sag's nochmal, sondern ich habe ihn auf dieses Podest gestellt. Das Gefühl, dass ich ihn verlieren könnte, kommt also nicht, weil er absolut der Traummann ist, weil er mega toll ist, weil er mir jeden Tag Guten Morgen, Gute Nacht schreibt oder Geschenke sendet oder hierher kommt, um mich zu sehen. Es ist, weil aus all diesen Gründen, die wir eben genannt haben, die 5 bis 10 Gründe, und weil ich ihn einfach, wie du so schön formuliert zusammengefasst hast, ich ihn zu einer Art Fixpunkt gemacht habe. Und das müssen wir jetzt lösen.
Ja.
Wir müssen es jetzt lösen, dass er dieser Fixpunkt ist. Es muss gelöst werden, dass ich mich darauf fokussiere, dass er irgendwie derjenige sein könnte, um das nochmal dramatisch zu sagen. Und da gibt es ein paar Maßnahmen.
Und ich muss sagen, und das ist eigentlich auch schon wieder die Maßnahme, die du schon ergreifst, ich merke, dass deine Stimmung immer ein bisschen bei ihm ist. Und ich merke, dass sobald du etwas für dich tust, das merkst du auch, darüber reden wir auch
jedes
Mal. Sobald du etwas für dich tust, sobald du einen kleinen Erfolg nur für dich tust, sei es irgendwie die Spülmaschine ausräumen oder das Klo putzen oder deine Wäsche aufhängen oder online irgendwie was zu Ende kriegen, was du schon die ganze Zeit vor dir hergeschoben hast, sobald du diesen Fokus von der einen Person auf dich selbst ziehst, und das zeugt davon, dass wir alle vielleicht ein bisschen zu gelangweilt sind in diesem Leben, dass wir Kapazitäten haben, nichts nutzen, unsere Energie zu geben. Sobald wir etwas für uns tun, sei es irgendwie eine Massage oder irgendwie ein Achievement, was man schon vor sich hergeschoben hat, merkt man plötzlich, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr oder dass die Laune nicht mehr so abhängig ist von dieser einen Person, die dir sowieso nichts gibt.
Hm.
Du hängst also nicht wie so ein Häufchen in der Ecke und wartest, dass jemand dich dass jemand zur Rettung eilt, sondern du rettest dich selber so ein bisschen.
Und dass die und daraus resultiert ja, dass irgendjemand die eigene Macht aus der Hand gegeben
ja.
hat. Das heißt, wenn ich da sitze und auf eine Nachricht warten sollte,
Thema oder
meine,
Ego.
Oder meine Laune davon abhängt, heißt, dass ich nicht die Macht habe, was meine Emotion und Laune angeht, sondern die Macht liegt so ein bisschen bei ihm. Und das, ja. was wir jetzt tun müssen, ist, diese Macht in sich selber ja. zurückzuholen. Und das kann man mit ganz vielen Sachen machen. Ich nenne das jetzt mal so einen kleinen Mini-Entzug. Mhm. Ich kann ihn nicht sofort aufcutten, weil ich mag diese Person immer noch. Wir reden hier nicht von Liebe und Co., deswegen wird es für mich vielleicht einen Tick einfacher gehen. Wenn ihr verliebt seid und keine Ahnung was, ist es natürlich schwieriger. Deswegen fängt man langsam an. Das heißt, wenn die Kommunikation zum Beispiel bei ihm einfach nachlässt, dann matche die Energie und versuch genauso viel zu geben, wie er gibt. So in meinem Fall ist das so, dass wir zum Beispiel sehr wenig schreiben, weil er eher der Anrufmensch ist. Und dieses Schreiben ging dann überwiegend von mir aus und das Anrufen von ihm. Das Anrufen ist jetzt weggefallen. Ich weiß nicht warum, aber er ruft mich nicht mehr an. Was auch immer, ist es mir auch scheißegal eigentlich warum. Er hat es zurückgezogen. Das heißt, was tue ich? Ich werde jetzt auch nicht jeden Tag anrufen und versuche dann irgendwie im Chat irgendwie seine Energie zu matchen. Das heißt, wenn ich jetzt viel geschrieben habe und er nicht.
Ich muss auch sagen, dass du eigentlich dir die Regel gesetzt hast, dass du keinen Bock hast auf Spielchen und dass wenn du schreiben willst, du auch schreibst. Aber du testest dich jetzt schon ein bisschen länger. Und wenn das bei dieser Person nicht fruchtet, dann musst du ja auch niemanden zwingen, dass das Spiel nach deinen Regeln läuft. Weil er matcht dich ja dann auch. Also er verhält sich ja trotzdem noch inkonsistent. Und da muss dann die Regel eingeführt werden, wenn er nicht zurückgibt und du trotzdem alles gegeben hast und er weiterhin nicht zurückgibt, dann machen wir den Rückzug.
Eben.
Ja.
Und das aber irgendwie, es ist leider sehr strategisch, aber ich glaube, man kann hier gar nicht anders vorgehen. Man kann hier nicht sagen, ich schaue mal nach Gefühl, sondern seid ein bisschen strategisch. Ja. Nehmt euch konkret diese Sachen vor.
Nicht nur Flow.
Sagt jetzt zum Beispiel, okay, konkret gesagt, ich möchte jetzt weniger schreiben. Das heißt, wenn ihr mir Guten Morgen schreibt, ich bin immer noch da, ich antworte immer noch nett, ich bin immer noch ich und liebevoll, verstellt euch nicht beim Schreiben, aber die Schreibart und Weise kann ruhig schon ein kleines bisschen weniger werden. Schreibt 10, meinetwegen 20% weniger. Ein bisschen später antworten, ein bisschen kürzer schreiben und versucht dieses emotional caretaking, dass du zum Beispiel durch den Tag gehst und ich habe zu Beginn Bilder gesendet, ich habe kleine Videos gesendet, ich habe von meinem Tag erzählt, ohne dass er gefragt hat, bis ich gemerkt habe, da kommt ja gar nichts zurück, gar nichts. Ein Anruf zwei Tage später auf das Thema, was ich vor zwei Tagen gesendet habe, let's be honest, was ist das für eine Kommunikation? Das ist gar keine Kommunikation. Nee. Was ich getan habe, ist, ich habe mich schon vor Wochen so ein bisschen zurückgezogen und es ist weniger geworden und er hat das versucht, an sich ganz viel Mühe zu geben, weil er wollte, weil er wusste, dass mir das nicht gefällt, wie seine Kommunikation ist und ich wollte auch nicht oversharen und habe mich ein bisschen zurückgezogen und ihm einfach den Raum gegeben, von alleine zu wollen, zu fragen, wie mein Tag war. Und das hat irgendwie eine Zeit lang gut funktioniert. Ich habe dann irgendwie ein Problem, eine Blockade gehabt deswegen und wegen ein paar anderen Themen und habe trotzdem weitergemacht mit meinem kleinen Zug. Und das hat er natürlich gemerkt. Und dann hat er sich auch angefangen zurückzuziehen. Und dann haben wir so ein Kinderspiel da, was absolut albern ist. Aber zumindest kann ich sagen, ich habe es angesprochen gehabt, er nicht. Und ich kann damit irgendwie leben, weil er weiß, wie ich es empfinde. So von ihm weiß ich gar nichts, weil er nichts mit mir teilt. So, und dieser Mini-Entzug kann sofort dem Nervensystem, und das wollen wir ja beruhigen, entspannen. Weil du dann weniger Energie aufwendest, weniger Effort reinsteckst und die Erwartung, dass er sofort schreibt, wenn du dir endlich gemacht hast, dass das die Art ist, die er zum Beispiel zu kommunizieren benutzt, weniger Erwartungen, weniger Druck plus weniger, was haben wir eben gesagt, was wir wollen, emotionaler Fokus.
Ja. Ich habe einmal bei so einem polnischen Guru gehört, dass er gesagt hat, dass der anstrengendste Schritt bei solchen Dingen ist, sich mit Dingen einfach abzufinden.
Ja.
Wenn wir uns damit abfinden, dass ein Typ in dieser Situation nie mehr geben wird. Er wird nie mehr geben, er wird nie mehr fragen, er wird nie mehr senden, er wird nie mehr Energie reinstecken, als es jetzt tut. Wenn er es jetzt schon nicht mehr tut, wird es auch in 10 Jahren nicht tun. Dann, wenn man sich mit solchen harten Fakten konfrontiert, dann schafft man es, glaube ich, einfacher, sich den Erwartungsdruck ein bisschen zu senken.
Ja.
Weil man sonst ja hofft. Und wenn man sich selber sagt, du blöde Kuh, es wird nie mehr kommen. Was erwartest du?
Ja, wieso sitze ich dann und erwarte etwas, was er zum Beispiel auch
nie versprochen hat?
Ja, genau. Er hat mir von vornherein gesagt, dass er beschissen ist in der Kommunikation, aber gleichzeitig hat er auch gesagt, er weiß es, er sieht es und er bessert sich. Und das hat er auch gezeigt und diese Besserung war mir aber immer noch nicht genug und das ist doch eigentlich schon Antwort genug.
Ja.
Das heißt, ich weiß von vornherein, dass das mir nicht ausreicht. Und trotzdem sitze ich da und hoffe, dass da noch mehr ist, weil ich eben so einen kleinen Pull bekommen habe, dass er das ja kann, wenn er will.
Und
so.
Dann muss man mit seinem inneren Kind sprechen und sagen, was ist Realität und was ist Traum?
Genau das. Das nächste ist, was wir machen, ist, wir sorgen dafür, dass er, und da wirst du dich jetzt über freuen, ja, ich werde auf ein Date gehen, dass er nicht mehr der einzige emotionale Anker und emotionale Kick ist.
Ja.
Ach, wenn ein Mann wenig...
Es geht uns immer besser, wenn wir 5 Typen gleichzeitig daten.
Ja, aber wir können es ja auch nicht. Wir können es nicht. Ich weiß nicht, ob wir Frauen es nicht können, wir Menschen es nicht können oder ob du und ich es nicht können. Aber wenn wir nur einen Mann haben, der uns diesen ganzen Reiz gibt, so, und ich kriege ja gefühlt nur 2% Reiz von dem, was eigentlich ein Partner mir geben sollte, hängen wir halt immer nur an ihm. Und das macht doch irgendwie auch Sinn. Deswegen, wir müssen, und das bedeutet nicht, ich muss auf 10.000 Dates gehen. Es wäre ganz gut, wenn ich meinen Arsch darauf bewegen würde, wenn mir schon Dates angeboten werden. Aber es kann auch sein, dass wir einfach mehr Kontakte pflegen mit Freunden, dass wir mehr kleine Highlights in den Tag einbinden, dass wir einfach mehr Dinge tun, die uns mehr Dopamin geben, ob das Spa, Sport, Freunde, was auch immer ist. Aber wir müssen mehr Quellen schaffen, die uns diese Angst und diese Blockade in uns lösen. Und das ist genau das, was du gesagt hast, dass sobald du mich siehst, dass wir hier einen Podcast aufnehmen oder an unserem Buch arbeiten, ich auf einmal aufblühe und eine bessere Laune kriege.
Ja. Stimmt auch. Und ich möchte aber auch, und das sehen wir ständig in unserer schlauen Bibel TikTok, dass ständig gesagt wird, weil du und ich, wir verstricken uns immer aus Versehen in unsere Loyalität, Treue, Ehrlichkeit. Ich weiß nicht warum, weil wir sind einfach treue Seelen. Ja, wifey material auf jeden Fall. Wir sehen in TikTok ständig Videos, wo Frauen sagen, date 10 falsche Typen zur gleichen Zeit, bis du, oder date so lange die falschen Typen, bis du den richtigen Typen triffst. Ja. Und hör auf, den falschen Typen als richtigen Typen zu deklarieren für dein Unterbewusstsein, weil solange er sich nicht von Kopf bis Fuß richtig anfühlt, wieso solltest du von Kopf bis Fuß ihm gehören?
Das kannst du erst, wenn du dich mit diesem Thema befasst hast.
Ja.
Wirklich. Und das tun wir jetzt gerade. Und was mir persönlich aber wichtig ist, trotzdem bei all dem, dass man selber bleibt und dass man freundlich bleibt. Ich möchte nicht schreien, ich möchte nicht ausrasten. Es gibt einen Grund, warum du mich in 9 Jahren nur einmal ausrasten hören hast, weil ich einfach trotzdem mir selber treu bleiben möchte, indem ich immer noch freundlich und liebevoll bleibe.
Ja, du kannst ja auch nicht anders.
Nee, ich kann auch nicht anders, aber es ist mir irgendwie auch wichtig, dass wir alle trotzdem lieb und nett jemanden abwimmeln, nicht arschlochhaft. Ich möchte nicht, dass wir alle frigide alte Schachteln werden, die nur noch von dem Trauma gefüttert werden und nur noch Hass verbreiten, sondern dass wir immer noch die liebevollen Menschen sind. Ich möchte immer noch diejenige sein, die am Ende sagt, weißt du was, ich habe es versucht, ich habe dich angerufen, ich habe Kommunikation verbessert, ich habe es ausgesprochen und jetzt kann ich mit Frieden gehen, weil ich habe es versucht. Trotzdem ist es wichtig, also wir bleiben freundlich, ja, aber wir müssen auch nicht mehr dieses emotionale Futter geben. Das heißt, wir müssen keine langen, womit ich jetzt aufhören werde, ist, dass ich ihm als erwachsenen Mann aufhöre zu sagen, wie er sich zu verhalten hat.
Du bist ja nicht seine Therapeutin.
Ich bin nicht seine Mutter, ich bin nicht seine Therapeutin und ich bin noch nicht mal seine Partnerin, so. Das heißt, wir machen keine langen Erklärungen mehr, wie er sich zu verhalten hat. Wir machen keinen tiefen Einblicke mehr in meine Gefühlswelt, außer vielleicht, man fragt danach.
Nope.
Wir machen nicht mehr dieses Babying, so, wir haben uns alle lieb und ich kümmere mich um dich. Wir machen vielleicht auch keine gute Nacht, guten Morgen Nachrichten, die uns an etwas
binden. Keine Gewohnheiten.
Weil wir genau uns an diese Gewohnheit erinnern oder ich vermisse dich, auch wenn ehrlich gesagt das sowieso von ihm mal kam, es mal nicht. Sondern wir sind lieb, wir sind wir selbst, aber wir sind nicht aufdringlich. Wir versuchen, die Erwartungen zu senken, dass diese Nachricht kommen muss. Und wir halten die Person zwar noch bei uns, weil wir noch nicht bereit sind, das zu 100% aufzukarten. Wenn du es bist, geil, please do it. Wenn du es nicht bist, dann nimmst du dir diese Zeit, diese Distanz zu erschaffen.
Ja.
Und was wir gleichzeitig aber ganz, ganz dolle dringend tun, ist, diese Person vom Podest runterzuholen. Ich mag ihn, aber ich brauche ihn nicht.
Ja.
Ich mag ihn, aber ich brauche ihn nicht. Ich mag ihn, aber ich brauche ihn nicht. Wir sagen dir, mir, uns das einfach sehr bewusst. Mehrmals, ich mag ihn, ich brauche ihn aber nicht, um zu atmen.
Ja, weil wir dazu tendieren, uns selbst zu sagen, dass wir etwas Wertvolles verdienen. Aber wenn wir realistisch sind, ist er in der Realität, wie wir zu Anfang gesagt haben, ist er nichts Wertvolles. Er trägt nicht dazu bei, dass du super happy, super glücklich, super gelassen, ausgelassen, happy, tolles Life und so. Dafür sorgt er nicht. Er gibt dir viel zu wenig, um sich selbst wertvoll zu machen. Er macht sich überhaupt nicht unverzichtbar, weil er gar nichts dazu beiträgt, dass du ihn in deinem Leben brauchst. Nein. Also eigentlich gibt er dir keinen Mehrwert. Und er erfüllt deine emotionalen Bedürfnisse nicht.
Nein.
Und die Konsequenz dieser ganzen Punkte ist, dass du überhaupt gar nichts verlierst, du einfach nur Erwartungen loslässt, die sowieso nur Schall und Rauch sind und dann in deiner eigenen Welt stattfinden und nicht in der Realität. Du verlierst überhaupt gar nichts. Du hast nichts, du verlierst nichts. Du hattest dein ganzes Leben nichts von ihm und du wirst von ihm eventuell auch nichts kriegen. Und so radikal muss man, glaube ich, mit seinem Gehirn reden, damit man sich selber mal so ein bisschen nimmt und sich selber so ein bisschen schüttelt und sagt, was hast du eigentlich an ihm, was du verlieren kannst? Was verlierst du?
Und entweder passieren zwei folgende Sachen, bin ich der Meinung. Entweder das geht zu Ende, dann wäre es sowieso zu Ende gegangen und du hast es da endlich diesen Raum gegeben, dass etwas zu Ende geht, was dich nun belastet hat. Oder...
Darf ich ganz kurz was sagen? Bevor du die Punkte aufzählst.
Ich habe schon die Hälfte. Nein, kann ich schnell zu Ende springen.
Ja.
Oder... Du gibst ihm die Chance zu investieren. Das heißt, entweder es ist zu Ende gegangen oder er hat endlich seinen Spastikopf in den Griff bekommen und er investiert, ohne dass du es verlangst und erwartest, sondern von sich selber. Und das wäre das Schönste eigentlich, was passieren hätte können. Und ich hoffe aber, dass wir nicht dann sitzen und hoffen, dass das passiert, weil wir gehen von beiden Fällen aus, dass wenn es zu Ende geht, freuen wir uns, dass endlich etwas, was dich belastet hat, zu Ende ist. Oder wir freuen uns, dass er angefangen hat zu investieren. Aber da müssen wir aufpassen, dass das nicht wieder in denselben Teufelskreis zurückgeht.
Und da möchte ich auch nochmal was sagen. Ich glaube, ich habe das noch nie ausgesprochen, aber ich habe diese Gedanken sehr, sehr oft, weil ich auch durch meine Beziehungen gemerkt habe, dass ich eigentlich nie Kompromisse eingehe, weil ich immer der Meinung bin, mich selber schützen und mich und mein Ego schützen zu müssen und weil ich nicht gelernt habe, dass man Kompromisse eingeht mit Partnerschaften, weil meine Mutter mich so erzogen hat, dass sie gesagt hat, ja, Kompromiss für was? Wenn er mir 1000 Euro überweist, dann kann ich gerne Kompromiss eingehen, aber ich gehe keine Kompromisse für einen Mann ein, weil meine Mutter ist die größte Männerhasserin, Feministin und sie liebt Scheidungen und sie hasst Hochzeiten. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, jeder Mensch darf sich irren, jeder Mensch darf einen Fehler machen und jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Jeder Mensch tritt irgendwann mal in ein Fettnäpfchen und jeder Mensch macht Fehler und man muss den richtigen Weg finden, um Fehler vielleicht auszubessern. Es gibt viele Beziehungen, wo wir einfach nur mit dem Kopf schüttelnd uns angucken und am Ende des Tages halten diese Ehen trotzdem 30, 40 Jahre auf toxische Art und Weise. Das kann man niemandem sagen, was richtig oder falsch ist, aber... weil ich ja überhaupt nicht kompromissbereit bin und du dich auch immer versuchst zu schützen, um dich selber nicht verletzlich zu machen. Ich denke mir immer, wenn jemand einen Fehler macht, solltest du diesen Menschen wegkicken oder stehst du mit diesem Menschen irgendwann vorm Altar und ihr werdet sagen, dass die Anfangszeit ein bisschen holprig war, aber dann habt ihr es ja geschafft.
Ja.
Oder es gibt auch Beziehungen, wo man dann irgendwie sagt, 2 Jahre war so ein bisschen Flaute, aber die anderen 30 Jahre der Beziehung war super. Also ich stelle mir immer die Frage, du stehst mit dieser Person vorm Altar, ist das, worüber ihr euch jetzt gerade unterhaltet, die Phase, in der ihr später lacht, wenn ihr mit euren Kindern durch den Garten springt und Äpfel vom Baum sammelt? Oder ist es etwas, was man sofort gehen lassen sollte? Weil es mich auch nervt, dass wir uns in einer Wegwerfgesellschaft befinden. Wir müssen aber trotzdem richtig kategorisieren, ist das jetzt eine Red Flag, wie du vorhin schon gesagt hast? Ist es etwas, was wir nicht diskutieren? Ist es etwas, wo wir keinen Kompromiss eingehen können? Ist das etwas, was irgendwie bösartig ist? Ist das etwas, was manipulativ ist? Oder müssen wir vielleicht mal wieder lernen, nicht sofort wegzuwerfen, sondern jemandem eine Chance zu geben?
Mhm.
Und das ist ja gerade das, worüber wir uns unterhalten, dass man einfach jetzt die Erwartungen runterschrauben sollte, damit man der Person den Platz gibt, sich selbst zu zeigen. Und wenn die Person sich selbst so zeigt, wie man es nicht haben möchte, weil man sich einfach negativ getriggert fühlt, dann ist klar, dass diese Person einfach keinen Platz in der ersten Reihe verdient hat. Das ist okay, dass sie existiert, die wird vielleicht zu irgendwem anders passen, aber die Erwartungshaltung an etwas zu knüpfen, was nicht real ist, ist Quatsch.
Und das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung, weil mehr Punkte habe ich auch gar nicht, die ich angehen möchte. Das ist schon relativ viel, was wir jetzt machen werden. Und ich finde es einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass man schon wieder die zwei Punkte, die wir in jeder Folge sagen, Awareness und Communication, einmal einem bewusst werden muss, wo man sich gerade befindet, da bin ich schon, und dann sich entscheiden muss, möchte ich das weiterhin so für mich machen oder nicht und ziehe ich weiter oder gebe ich ihm die Chance, dass er sich zeigt. Aber das Wichtigste ist einfach diese Blockade und diese Angst zu verstehen und abzulegen, dass wir eigentlich mit dem Verhalten vielleicht nur unser Herz schützen wollen, dass das nicht ein Zeichen unbedingt ist, dass er derjenige ist, dass wir nicht abhängig von dieser Person sind, dass wir einfach wirklich nur verletzt sind von früheren Mustern und diese Muster dann leider im schlimmsten Fall getriggert werden durch diese Person, dass wir mit den Schritten diese Muster brechen müssen und dass wir einfach jeden Tag merken, dass diese Angst gar keine Angst ist und dass sie jeden Tag kleiner wird und es ist okay, es loszulassen, weil dann schaffen wir noch mehr Raum für neue Personen. Ich merke ja schon, dass ich blockiert bin oder war, jemanden neuen zu treffen, weil warum sollte ich jemanden treffen, wenn es jemanden gibt, den ich mag? Warum sollte ich dann irgendwie Doppel- und Triple-Leben führen, wenn ich doch diese eine Person mag? Und es ist okay, so zu denken. Es ist aber auch okay, das verarbeiten zu wollen.
Ja.
Und was Besseres für sich selbst
zu wollen. Das dürfen wir ja wohl.
Ja.
Dürfen wir.
Und das machen wir ab jetzt. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie gut das für mich funktioniert. Wenn jemand mit ins Spiel einsteigen will, und ich weiß, dass es Tausende von euch sind, die zuhören, bitte, bitte schreibt uns, weil wenn ich das nicht alleine durchmache und einer von euch sich bei mir beschweren möchte, dass es nicht geklappt hat oder dass es im Gegenteil geklappt hat, unbedingt. Wir freuen uns, von euch zu hören und euer Leid mit uns zu teilen. Hoffentlich aber nicht Leid, sondern eher Erfolge. Und bis zur nächsten Woche.